Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Lebensweg, den zwei Menschen aus unserer Region gegangen sind. Und nach dem Gespräch, das so gegen 10 vor 10, habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich darf Sie heute durch dieses Programm begleiten. Mein Name ist Werner Großheitel, das Alfter. Diesmal geht es um zwei Auswanderer, die Zurückwanderern wurden. Die Märtenerin Tanja Weitner und ihr Mann Uli sind vor rund 10 Jahren nach Laos ausgewandert, um dort ein Camp erfolgreich zu einem Kletterparadies aufzubauen. Nach 8 anstrengenden Jahren, bespickt mit dramatischen Rückschlägen, zog es sie wieder nach Deutschland zurück. Über die Zeit in Laos hat Tanja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Zwei Kartoffeln in Laos«. Aber darüber gleich mehr. Und was sie dort alles erlebt haben, das erzählen die beiden jetzt hier im Studio im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Tanja und Uli. Ja, wir haben es gerade gehört, eine spannende Geschichte habt ihr zu erzählen. Eine Weltreise und ein Buch, was darüber ganz viel erzählt. Erlebnisse, die man selten in dieser Form lesen kann. Aber fangen wir mal vorne an. Eine Weltreise war die Ursache und die endete in einer Auswanderung und ausgerechnet Laos war das Land. Wie kommt man dazu? Tanja, vielleicht kannst du bist ja die Autorin des Buches und Uli hat maßgeblich daran mitgewirkt. Dieses Buch soll ja dieses alles beschreiben. Wie kam es erstmal zu einer Weltreise?
Ja, also Uli und ich haben also eine Weltreise geplant. Wir wollten 6 Monate Auszeit nehmen und hatten uns ausgemalt, dass wir halt noch 3 Monate nach Südostasien fahren und danach noch Panama, Costa Rica und Kuba uns anschauen. Wir haben natürlich nur Länder ausgesucht, in denen wir auch klettern konnten. Es sollte eine Kletterreise werden und natürlich auch ein bisschen Sightseeing dabei. 1 Monat lang waren wir zuerst in Thailand und hatten da schon uns ziemlich verliebt in Land und Leute und Felsen und Sonne und immer Wärme. Und es war einfach großartig. Und haben da schon angefangen, so zu rumzuspinnen, wie es wohl wäre, mal für eine längere Zeit nach Thailand zu fahren oder nach Südostasien generell. Aber wir haben das abgetan als Spinnerei und sind dann einfach weitergefahren nach Laos. Das war das zweite Ziel. Dort haben wir dann, sind wir auch klettern gegangen und diese Gedanken kamen aber immer wieder auf, so, mein Gott, wie wäre es, wenn wir hier mal länger wären? Wir hatten so eine gute Zeit dort. Wir haben sind jeden Tag geklettert und haben dann noch weitergesponnen. Wir könnten doch hier auch weitere Kletterfelsen erschließen. Es gab so viel Potenzial in Laos an unerschlossenen Wänden. Und des Weiteren war es auch touristisch noch nicht so ausgebaut wie jetzt in Thailand.
Ja, es war genau der richtige Zeitpunkt quasi für uns in Laos irgendwas aufzubauen, weil der Tourismus ging gerade erst richtig los. Das Land wurde offener und auch interessanter halt für den Tourismus vor allem. Und klettertechnisch war es totales Neuland. Das heißt, wir konnten wirklich aus dem Vollen schöpfen, wenn wir da neue Wände erschließen wollten. Und ja, die Idee dann halt direkt am Fels Unterkünfte anzubieten, das lag so nah, weil es diese Täler gab, wo du rundherum diese herrlichen Kletterfelsen hast. Also das Paradies eigentlich.
Ja, und Laos war ja noch nicht oder ist ja noch nicht so entwickelt wie die anderen typischen Urlaubsländer. Genau. War das da nicht besonders schwer, so eine Idee erstmal in den Kopf zu kriegen, oder?
Na, absolut. Wir wussten ja überhaupt nicht, wo wir anfangen sollten. Also erstens, es spricht kaum jemand Englisch. Darin bestand schon die erste Schwierigkeit. Nicht wie in Thailand, wo man schon öfter mal Leute trifft, ne, die ein bisschen mehr Schulbildung schon genossen hatten. Naja, so fing das Ganze an, dass wir erstmal überlegten, wo fangen wir überhaupt an zu fragen.
Ja, der erste war der Gästhausbesitzer, wo wir damals gewohnt hatten, beziehungsweise eine Frau, die Eigentümerin, die glücklicherweise auch Englisch sprechen konnte, sehr gut, weil sie einen französischen Mann hat und den Großteil auch in Frankreich verbracht hat. Ja, und die hat uns dann wirklich unter die Arme genommen am Anfang und gezeigt, was wir machen könnten, um das irgendwie anzuleiern.
Ja. Also die hat erstmal rausgefunden, wem das Land überhaupt gehört, wo wir uns niederlassen wollten, und hat dann ein Treffen arrangiert mit dem Landbesitzer, der aber auch kein Wort Englisch konnte, und wir konnten noch kein Wort Laotisch, außer Guten Tag und Tschüss. Und naja, dann haben wir uns halt mit dem getroffen und hatten eine Art Übersetzer dabei, der aber auch nur drei Brocken Englisch konnte. Und so haben wir wenigstens erfahren können, dass der Landbesitzer bereit wäre, das Land zu verpachten und wir weitere Kletterfelsen erschließen könnten, das heißt weitere Kletterrouten bohren und noch diverse andere Sachen, ob man dort telefonieren kann und solche profanen Dinge. Naja, und dann haben wir durch weiteres Rumfragen erfahren, welche Ämter wir am besten aufsuchen werden. Das haben wir dann auch getan, aber auch da standen wir ganz ratlos da, weil auch dort wir nicht einfach nicht kommunizieren konnten. Es scheiterte ja nicht, aber die Anfänge waren davon geprägt, dass wir uns nicht verständigen konnten. Und das war natürlich sehr spannend, dann so Schritt für Schritt alle so Informationen zu erhalten, wie wir dann fortfahren könnten.
Und als Ausländer in so einem Land hat man ja dann ganz andere Dinge zu beachten. Ihr konntet ja nicht einfach da als Deutsche ein Klettercamp eröffnen, sondern brauchten da einen einheimischen Partner. Mhm.
Das haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, dass das quasi unmöglich ist, alleine als Ausländer so ein Geschäft aufzubauen. Und dann hatten wir ein riesiges Glück, dass wir den Kontakt zu einer laotischen Reiseagentur herstellen konnten durch einen Freund bzw. einen Bekannten. Und der hat diesen Kontakt hergestellt, dass wir dann ziemlich schnell quasi mit dieser Firma rausgefunden haben, dass das Ganze kein Traum bleiben könnte, sondern auch wirklich Realität werden könnte. Und mit der Firma haben wir uns dann getroffen oder beziehungsweise mit dem Manager. Und dann wurde ziemlich schnell klar, wir müssen uns entscheiden.
Also der Manager von dieser Firma, dieser besagten, der war direkt Feuer und Flamme, als wir erzählt haben, wir wollten irgendwas mit Klettern in Takek, so heißt der Ort, wo wir uns niederlassen wollten, einrichten wollten. Weil er sagte, genau das ist das Thema, wo sie gerade auch gerne das Klettern voranbringen würden, aber nicht wussten wie, weil sie keine Spezialisten hatten. Und insofern sagte er uns dann direkt zu, bei unserem ersten Treffen, ja, wir können zusammen was mit Klettern machen, was auch immer, in welcher Form das dann stattfinden sollte. Unsere Idee war von Anfang an, dass wir halt Bungalows anbieten für Kletterer direkt am Felsen und auch Kletterkurse anbieten wollten. Und neben der Unterkunft natürlich auch Vollpensionen und ja alles, was man so braucht halt, ne, zum Leben. Ja, und wie Uli gerade sagte, wir mussten uns dann ziemlich schnell entscheiden, weil am nächsten Tag nämlich das Visum für Laos auslief. Und dann hatten wir halt ausgemacht, okay, wir sagen dir morgen Bescheid, ob wir einschlagen oder nicht und das ganze Unterfangen dann angehen werden. Nachdem wir 10 Tage nur in Laos, in Takek waren und dann innerhalb von 24 Stunden dann entschieden, okay, wir werden auswandern, wir werden uns hier niederlassen und all, was wir haben, in Deutschland aufgeben, sprich Wohnung, unseren Job, Auto verkaufen, was weiß ich, und unser Leben dann in Laos aufbauen stattdessen.
Ja, aber das war ja noch nicht alles. Wir werden da gleich drüber sprechen, wie es dann weiterging. Die Probleme, die fingen dann erst auch richtig an, als ihr das richtig angepackt hattet und dann sozusagen in trockenen Tüchern hattet. Aber das hören wir dann gleich nach der nächsten Musik. Ja, wir sprechen heute Abend weiter mit zwei Menschen aus dem Vorgebirge, besser gesagt aus Merten. Tanja Weidner ist hier in Merten aufgewachsen und Uli Weidner auch ein paar Jahre, nicht? Und dann nach Brühl gezogen. Ihr seid dann in Laos irgendwann angekommen, habt hier alles aufgegeben. Wie war das denn mit dem Aufbau eines Kletter Projektes.
Nachdem wir wieder in Deutschland erstmal alle Zelte abgebrochen hatten, sind wir also angekommen in Laos und wollten dann starten. Und dann steht man wieder vor der Frage, wo fange ich denn überhaupt an? Ich habe noch keine Maschinen, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Sprache nicht. Und das war die große Herausforderung, erstmal einen Plan zu schaffen, wo starten wir? Der Sohn des Landbesitzers war Architekt und hatte schon angefangen mit den Hütten, also die Hütten nach unseren Plänen zu bauen. Also es standen wenigstens schon mal ein paar Stelzen und ein paar Wände und so weiter. Und es waren immer ein paar Arbeiter vor Ort. So, wir haben dann ausgemacht mit dem Architekten, dass wir selber die Möbel bauen, sprich 20 Betten, die Theke, die Küche, das ganze Möbeljahr und so weiter. Das heißt, wir mussten erstmal Maschinen besorgen. Ja, aber woher Maschinen besorgen? Es gab's einfach nicht in Takek. In minderer Qualität ja, aber da wusste man genau, die gucke ich nur schief an und dann zerfallen die zu Staub oder was. Ja? Also mussten wir erstmal wieder nach Thailand fahren, ja, Elektrohobel, Säge und so weiter besorgen. Und dann haben wir halt Holz besorgt, also Holz bestellt bei dem Architekten. Das ging ganz relativ reibungslos. Und dann fingen wir halt an, vor Ort das Ganze mit aufzubauen. Was auch seine Schwierigkeit in sich mit hatte, weil wir noch keinen Strom vor Ort hatten und der Generator ist immer abgestürzt oder weil das Benzin war leer oder die Maschinen sind dann doch kaputt gegangen. Also es gab selten mal einen Tag, wo wir einfach nur durchweg normal arbeiten konnten, sondern wir mussten immer nur reparieren und gucken, wo wir irgendwie Material wieder herbekommen, also, und den Generator ins Laufen bekommen.
Dann war ein großer Punkt war auch noch, dass es auch noch quasi Ende der Regenzeit war. Es gab echt viel Regen noch, teilweise war das Land sogar noch mal überflutet und die haben dann das Material gar nicht mehr in das Tal reingebracht. Dann war es so weit, dass selbst die dicksten Traktoren nicht mehr reinfahren konnten, um das Holz reinzubringen. Dann haben die das Holz in den Fluss geschmissen, etwas weiter oberhalb, und haben das dann quasi darunter geschifft, bis man an dem richtigen Punkt war, wo es ins Camp geht, und dann wieder aus dem Wasser rausgezogen. Ja. Nur um irgendwie weitermachen zu können, damit man nicht stehen bleibt mit dem Bau. Und das war also schon am Anfang ziemlich zermürbend, alles diese Umstände.
Einmal sind wir zur Baustelle gekommen und das ganze Land war überschwemmt vor lauter Regen. Zum Glück gab es dort Kanus und dann wurden wir halt zur Baustelle geschippert mit dem Kanu. Aber wir konnten an dem Tag natürlich nicht arbeiten. Ne? Aber das ganze Material, das schwamm halt rum. Die ganzen Wände aus Bambus, die mussten erstmal wieder eingesammelt werden. Das haben dann die Arbeiter gemacht.
Es ist ja nicht so, dass die Laoten das noch nie gesehen hätten, dass das Land überflutet würde. Also ja. Da hätte man auch darauf vorbereitet sein können, dass eventuell das Material dann auch wegschwimmt. Aber nee, dann sind die da rumgefahren, Kanus, und haben alles wieder eingesammelt. Also das war schon echt zum Schießen.
Ja, es war richtig abenteuerlich, aber ein anderes Problem war ja auch erstmal die Verständigung, dann auch die Kommunikation mit Internet. Das war ja auch in den ersten Jahren, glaube ich, nicht so einfach, überhaupt die Infrastruktur.
Ja, das Internet ist ein Thema für sich. Also da bin ich die Wände hochgelaufen. Also im ersten Jahr hatten wir gar kein Internet.
Ja, wir mussten immer nach Takek fahren. Ja. Um veraltete E-Mails von Gästen zu beantworten. Wir sind dann alle 3 Tage nach Takek gefahren. Tanja hat sich dann in irgendein Gästhaus gesetzt und hat da das Wi-Fi benutzt, was dann auch noch total schlecht war, als eher als recht. Und ja, die Internetsituation hat sich dann verändert im Laufe der Jahre, aber es ist nie so geworden, dass man zufrieden sein könnte.
Also es gab immer wieder Zeiten, selbst wo wir dann eigentlich Internet hatten, dass es dann wochenlang nicht funktionierte, und dann bin ich halt mit meinem Modem, mit dem Moped irgendwie 3-5 Kilometer Richtung Stadt gefahren, habe mich dann da mitten auf ein Feld gesetzt, zwischen Ameisen und Müll und an kleinen Mini-Bäumchen, um ein bisschen Schatten zu haben, habe das Modem da in den Baum irgendwie verhangen, damit es ein bisschen höher hängt, dass ich ein bisschen Internet bekomme. Bei kläglichen 2G habe ich dann wenigstens E-Mails empfangen können und senden, aber auf eine Homepage kam ich natürlich noch lange nicht. Und da habe ich dann quasi Büroarbeit gemacht, teilweise mitten im Feld in der Landschaft. Ich kam mir schon ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Naja, aber eine ganz andere gravierende Schwierigkeit bestand natürlich auch darin, das Personal zu beschaffen. Du kannst ja nicht da hingehen und eine Anzeige aufgeben, hier Generalanzeiger Bonn, suche Köchinnen und Köche und Hauspersonal und was weiß ich. So hat uns dann unsere Partnerfirma, die auch vor Ort in Takek eine Filiale hat, geholfen, indem einer der Angestellte dort in den Dörfern drumherum Bescheid gegeben hat, dass wir halt nächst Bungalows anbieten und auf der Suche sind nach Personal. Wir haben dann einen Termin ausgemacht und alle Mädels zwischen, sag ich mal, 14 und 40 Leute sind dann angetrabt. Es waren nachher 20 Mädels oder so, ne? Aber wirklich, das waren, glaube ich, alle aus dem ganzen Dorf. Das war ein sehr kleines Dorf. Und haben sich dann bei uns vorgestellt. Da wir aber nichts fragen konnten auf Laotisch mit unseren kläglichen paar Wörtern, konnten wir halt nur rausfinden, okay, Alter und ob sie Erfahrung hatten in der Gastronomie und ob sie überhaupt Zeit haben, das jetzt bei uns Vollzeit zu arbeiten. Naja, wir haben dann letztendlich aus Sympathie einfach nur ausgewählt, wen wir dann unter den 20 dann genommen haben. Ein Kriterium war, dass sie mindestens schon 15 Jahre alt sein sollten. Also Kinder wollten wir dann doch nicht nehmen. Dann hatten wir also 4 Mädels am Anfang, auch irgendwann 2 Jungs noch dazu. Aber dann bestand die Schwierigkeit darin, denen zu erzählen, was wir überhaupt von denen wollen. Also wir mussten jeden Handschlag erstmal selber vormachen. Wir konnten nicht einfach sagen, hol mir mal bitte die Leiter oder geh mal dort und dorthin und mach das und das sauber. Sondern wir mussten dann natürlich erstmal selber hinlatschen, vor Ort vormachen, ja. In der Hoffnung, dass sie es dann auch so machen. Nächste Schwierigkeit war dann, dass es eigentlich nie zu unserer Zufriedenheit erledigt wurde, weil Sauberkeit in laotischem Sinne. Naja, und so mussten wir ein bisschen von unseren Ansprüchen runterschrauben und versuchen, das Level von den Laoten ein bisschen anzuheben, würde ich mal sagen. Und so, dass wir uns in der Mitte getroffen haben.
Ja, es gab ja noch ganz viel herzurichten oder aufzubauen. Die Bungalows und alles, was dazugehörte und auch ein Restaurant. Und da konntest du viel als Schreiner natürlich da machen.
Also was wir halt natürlich dann gemacht haben oder beziehungsweise ich halt die ganze Inneneinrichtung von den Häusern, sprich Küche gebaut, eine Theke, Bar, Betten, Möbel, alles Mögliche. Also die Gebäude an sich, das haben die Laoten schon in Regie von dem Architekten, der auch der Landbesitzer war, halt schon alleine gemacht. Beziehungsweise man muss dann auch da immer auf die Finger gucken, dass nicht irgendwas Kurioses wieder passiert, wie die Toilette halt in einer Nische ganz am rechten Rand angebracht wird, obwohl man ja denkt, man hat ein Toilettennische und da setzt man die dann mittig rein. Nein, da guckt das Rohr dann an der Seite irgendwo raus, aber ist denen egal, dann setzen die einfach die Toilette dahin. Und da muss man dann halt natürlich einschreiten und so immer auf die Finger gucken und ja, schauen, dass es läuft.
Da fällt mir auch ein, wir hatten dann natürlich gesagt, so und so sollen die Badezimmer aussehen, also und wir wollten einen Waschtisch haben. Okay, dann haben sie halt einen Waschtisch gebaut und wir haben uns das dann bei den ersten 2 Bungalows, als die fertig waren, angeschaut und dachten, mein Gott, sind die aber hoch. Warum habt ihr den so hoch gebaut? Und auch der Duschkopf, der war, weiß ich nicht, 2,50 Meter hoch oder so angebracht. Und dann sagte der Landbesitzer oder Architekt, naja, Ausländer sind doch so groß. Und dann guckt er auf mich, und ich muss dazu sagen, ich bin 1,57 Meter und musste dann selber lachen, weil das passte nicht zusammen mit seiner Meinung von Ausländern. Naja, dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt sind die so gebaut, dann lass es ruhig so, macht ja nichts, kann man mit leben. Aber bau die nächsten Bungalows bitte so, also die Waschtische wenigstens schon mal kleiner, niedriger. Und dann wurde dann ein Bungalow nach dem anderen, es sind 10 Stück in einer Reihe, wurde dann immer niedriger, sodass der letzte Bungalow dann sehr so dermaßen niedrig ist, dass es auch wieder nicht passte. Also der mittlere Bungalow hat ungefähr die korrekte Größe, die korrekte Höhe.
Wir können noch viel erzählen, aber wir machen erstmal ein bisschen Musik. Also bis gleich. Heute Abend sind bei mir im Studio Merten Uli und Tanja Weidner, 2 Kletterfreunde und 2 Menschen aus dem Vorgebirge, die sich einen Lebenstraum erfüllt haben, in Laos ein Klettercamp zu eröffnen und 8 Jahre lang zu führen. Wir sprechen jetzt über die Zeit, wo ihr dort wart und es gab auch schwierige Sachen, die ihr erlebt habt. Es gab nämlich 2 Brände, die ein enormer Rückschlag war für euch, aber das könnt ihr am besten selbst erzählen, Uli zunächst.
Rückschlag ist ein bisschen verharmlost gesagt vielleicht. Es war
ein Drama.
Ja, es war eine Katastrophe. Wir haben das Camp quasi ein Jahr erst geführt, nachdem es eigentlich ganz gut lief und wir soweit eingespielt waren. Das Personal wusste, was es zu tun hatte und so. Also wir waren eigentlich ganz zufrieden und dachten, so kann es jetzt weiterlaufen. Und dann ist halt in der Silvesternacht durch ein Missgeschick das gesamte Camp niedergebrannt, bis auf 3 kleine Hütten. Aber alle anderen Gebäude sind dem Feuer verfallen. Dann hieß es, ja, wir müssen halt wieder aufbauen.
Ja, wir standen wirklich vor einem Aschehaufen. Also gerade in dem Moment, wo du denkst, boah, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo es einfach mal läuft, nachdem wir wirklich viel Herzblut da gelassen haben. Und dann stehen wir da vor dem abgebrannten Camp nieder und haben eigentlich alles verloren. Also wir hatten wirklich nur noch das, was wir anhatten. Alles, was wir reingesteckt hatten, nicht nur finanziell, also auch in Arbeit, war einfach innerhalb von einer Dreiviertelstunde weg. Eigentlich dachten wir, nee, wir schaffen das nicht nochmal. Also wir haben gar nicht darüber nachgedacht, jetzt nochmal wieder aufzubauen am nächsten Tag, weil wir sowas von fertig waren. Wir waren platt, müde, am Boden zerstört. Aber die Klettergemeinde, die dann nach und nach davon erfahren hat, und auch unsere Gäste natürlich, haben uns wirklich aufgefangen und haben gesagt, baut wieder auf. Wir hatten bei euch den schönsten Urlaub unseres Lebens verbracht. Bitte, bitte, nehmt alles an Mut und Kraft, was ihr habt, und baut wieder auf. Und wir werden euch helfen. Und so wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nur durch die Initiative der Kletterer eigentlich. Und so, dass wir dann wirklich irgendwann mit den Spendengeldern auch wieder aufbauen konnten.
Teilweise,
ja.
Ja, da war eine sehr große Solidarität vorhanden von vielen Menschen, die euch unterstützt haben, und ihr habt das dann alles wieder aufgebaut. Was war das für ein Gefühl, dass alles, wenn alles verloren ist und das wieder, alles, was umsonst war, jetzt nochmal alles wieder aufzubauen?
Also wir wussten nicht, wo wir die Kraft hernehmen sollten. Wir hatten so viel Kraft, so viel Federn schon gelassen im ersten Jahr, beim ersten Aufbau, sodass wir auch da wieder mal da standen und wussten nicht, wo überhaupt anfangen, wenn man dann vor diesem Aschehaufen steht. Aber ja, wirklich nur durch diese Rückmeldung von unseren ehemaligen Gästen, von Freunden, Familie, von der ganzen Welt kam Zuspruch. Die haben uns wirklich getragen durch diese Zeit. Also ohne diese vielen aufbauenden, super netten E-Mails wäre ich verzweifelt.
Ja, die Alternative wäre halt gewesen, gescheitert nach Deutschland zurückkehren und sich einen Job suchen. In den alten hätten wir wahrscheinlich nicht mehr rein können und komplett ein neues Leben in Deutschland aufbauen. Und so hatten wir die Chance, es nochmal versuchen zu können, und haben die dann genutzt. Und dann haben wir erstmal nur noch funktioniert, jeden Tag funktioniert und weitergemacht und weitergemacht, bis es dann wirklich soweit war. Und innerhalb von einem Jahr hatten wir das Camp dann wieder neu errichtet.
Und dann lief es auch ganz gut. Ihr hattet Erfolg damit.
Es lief bombastisch. Es lief wahnsinnig gut. Also in unseren tiefsten Träumen hätten wir niemals gedacht, dass wir so viel Zuspruch bekommen, so viele Gäste, so viel tolle Rückmeldung. Also wir platzten aus allen Nähten, kann ich sagen.
Und ihr habt dann ein zweites Camp aufgebaut, auch mit anderen Partnern. Das war auch erstmal ein Erfolg, beziehungsweise als es eröffnet wurde, war es kein Erfolg mehr. Ja. Dann sah es wieder anders aus. Da war wieder etwas Schreckliches passiert, wieder ein Feuer.
Genau, also wir haben dann das Camp 2 in der Nähe, also 500 Meter entfernt von dem Camp 1 aufgebaut. Genau das Gleiche quasi kopiert, was wir schon mal gemacht haben. Das lief auch alles ganz gut. Der Aufbau war einigermaßen reibungslos. Wir haben 2 neue Manager mit ins Boot geholt, die das andere Camp dann leiten sollten. Und genau am Eröffnungsabend, als wir quasi von der Eröffnungsparty für das zweite Camp zu Camp 1 zurückkamen, haben wir gesehen, dass das Restaurant, also das Haupthaus von Camp 1, voll in Flammen stand. Und jemand kam schon angerannt und hat Feuer geschrien. Wir wussten gar nicht, was jetzt überhaupt hier passiert. Das war so irreal. Das
Aber es war schon so dermaßen fortgeschritten, das Feuer. Die Flammen standen schon 20 Meter hoch. Also man hätte nichts retten können. Keine Feuerwehr hätte uns da noch irgendwo helfen können. Und wieder standen wir halt, weil im Haupthaus auch unsere Privaträume liegen, wieder verbrannt wurden, wieder mit nichts da, außer unseren Klamotten, die wir am Leib trugen.
Und das schon zum zweiten Mal.
Der Unterschied war nur, dass jetzt nur ein Gebäude betroffen war, weil wir die Dächer nach dem ersten Aufbau getauscht hatten. Das waren keine Bambusblätterdächer mehr, sondern feuerresistentere Dächer. Das heißt, das Feuer ist nicht von Gebäude auf Gebäude übergegriffen. Das war das große Glück.
Aber trotzdem war das ein Riesenschock für euch.
Na, absolut. Also wenn man schon dermaßen platt war, wie wir an dem Zeitpunkt wieder waren, weil wir gerade ein zweites Camp erst eröffnet hatten, nachdem wir schon zweimal das erste aufgebaut hatten, dachten wir, nee, also das schaffen wir nicht. Wir können einfach nicht mehr. Wir hatten schon diverse Psycho-Knackse davongetragen. Also mir war ständig schwindelig zum Beispiel. Ich habe schon gemerkt, dass ich diverse Stresssymptome hatte und dachte, nee, also das trage ich einfach nicht nochmal. Auch Uli hatte schon mit Knieproblemen, Rückenproblemen und auch Depressionen zu tun. Also Burnout, würde ich sagen. Auch alles stressbedingt, denke ich. Aber diesmal hatten wir halt zwei Manager gerade mit neu ins Boot genommen, die halt voller Motivation jetzt ganz am Anfang standen. Die konnten wir jetzt nicht hängen lassen. Insofern waren wir wieder gefordert, aufzubauen. Also wir konnten die ja nicht einfach hängen lassen in der Luft.
Tja, und das habt ihr dann auch gemacht. Das war natürlich auch wieder ein Kampf. Aber es hat so viel gebracht, dass ihr viel Zuspruch bekommen habt. Ihr habt viele Gäste gehabt. Aber es wurde irgendwann zu viel.
Ja, also eigentlich war es an dem Zeitpunkt schon zu viel. Also es war 2015. Aber gut, wir haben erfolgreich wieder aufgebaut. Und schon nach 2 Monaten stand das Haupthaus wieder. Und wir konnten dann wieder durchstarten. Und mit 2 Camps und 2 weiteren Managern das im größeren Rahmen halt führen. Aber wir hatten halt 2 weitere Menschen, mit denen wir auch Sorgen teilen konnten und uns austauschen konnten und ja nicht die ganze Flut an Kletterern hatten, sondern aufteilen konnten auf 2 Camps. Das war schon eine Riesenhilfe. Aber dennoch hört der Alltag ja nicht auf. Wir haben dann noch 3 Jahre weitergemacht, aber ständig spannt mehr an Energie. Wir hatten einfach keine Kraft mehr am Schluss und haben weiterhin nur funktioniert.
Und dann war irgendwann ein Punkt, wo ihr gesagt hatte, nein, wir müssen hier irgendwie einen Schlusspunkt machen. Darüber sprechen wir gleich und auch über das Buch, was Tanja Weidner geschrieben hat mit Unterstützung von ihrem Mann, von Uli Weidner, und über einiges mehr dann im letzten Teil. Ja, kommen wir jetzt in unsere letzte Gesprächsrunde. Wir wollen jetzt natürlich etwas das Ganze beleuchten, wie das dann war. Ihr habt euch dann entschieden, Laos zu verlassen, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Das war ja sicherlich ein schwerer Entschluss, aber darüber könnt ihr dann selbst was erzählen. Uli?
Der Entschluss war letztendlich eigentlich überhaupt nicht schwer, weil wir haben im Lauf der Jahre gesehen, dass wir so viele Energie gelassen haben, so viel Federn gelassen haben, und das wird natürlich mit den 2 Bränden auch nicht besser, dass wir dann irgendwann gesagt haben, da müssen wir einen Schlussstrich ziehen, sonst wird uns das kaputt machen. Es ist nicht nur das Aufbauen und das reelle Camp bauen, sondern dieser ganze Tagesablauf in einem Klettercamp als 24 Stunden Ansprechpartner mit 130 Gästen um einen rum zermürbt einen irgendwann. So schön das auch ist, so schön das für die Urlauber, für die Gäste ist, uns selber hat es uns irgendwann fertig gemacht. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen einen Schlussstrich ziehen.
Ja, es war ja euer Lebenstraum, aber das war dann doch besser für euch, dann zu sagen, ja, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen, weil es sonst einfach nicht mehr gut für uns ist.
Ja, es hat uns einfach aufgefressen. Die Symptome, also unsere Stresssymptome wurden immer immenser. Ich war so dermaßen geräuschempfindlich nach einiger Zeit, also noch in den letzten Jahren eigentlich schon, sodass jedes Geklapper, jede Musik ging mir dermaßen auf den Zeiger. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Und man hat halt ständig den Lärmpegel um sich herum. Von morgens bis abends die Musik aus dem Restaurant. Nun hatten wir unsere Privaträume halt auch direkt in dem Gebäude, in dem Hauptgebäude. Nebenan direkt die Küche mit den schnatternden Mädels und den klappernden Töpfen. Wir waren halt Ansprechpartner rund um die Uhr. Es hat uns sowas von vereinnahmt. Wir hatten überhaupt keinen Raum mehr, über irgendwas anderes nachzudenken als über das Camp. Und sind wir selber ziemlich auf der Strecke geblieben. Und das darf eigentlich nicht sein. dass man krank wird über die Arbeit.
Ja.
Also mussten wir einfach einen Schlussstrich ziehen.
Und ihr habt auch einen Nachfolger gefunden, die das dann weitergeführt haben.
Ja, wir haben 4 neue Nachfolger gefunden. Großartige Leute mit voller Motivation, etwas jünger als wir, noch voller Elan und Energie. Ja, das sind jetzt ein Pärchen mit einer Thailänderin und einem Schweizer und 2 Amerikaner, die Camp 2 übernehmen. Und die sind Feuer und Flamme gewesen, als sie gehört haben, dass wir das Camp verkaufen wollen.
Und die führen das in unserem Sinne jetzt so fort, wie wir gesehen haben, was uns natürlich super freut.
Ach, ja. Ihr habt jetzt Glück gehabt, dass ihr von Corona nicht mehr betroffen wart, sonst wäre das ja dann doch etwas tragischer für euch gewesen. Wir wollen jetzt aber dazu kommen, als ihr dann in Deutschland wieder gewesen seid, nach einiger Zeit in die fränkische Schweiz gezogen, habt euch dort niedergelassen und du, Tanja, hattest dann begonnen zu schreiben, ein Buch zu schreiben, und zwar ein richtig dickes Buch.
Mhm.
Und Uli hat auch dazu beigetragen, oder? Wie kann man das sagen?
Ja, ich war quasi ihr Privatlektor.
Ja.
direkt meinen Senf zu allem dazugegeben und korrigiert und diskutiert, was sie so geschrieben hat. Genau.
Ja, wenn ich da drauf gucke, 2 Kartoffeln aus Laos, so heißt es, oder der bittersüße Traum vom Auswandern. Das ist auch in richtige Worte gefasst, denke ich, mit den Kartoffeln. Das musst ihr erklären, warum ausgerechnet 2 Kartoffeln in Laos.
Ja, wir verbinden Kartoffeln sehr mit dem Deutschen. Aber es hat auch noch einen anderen Hintergrund, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren immer die Phalanx. Phalang heißt eigentlich Franzose, aber weil die Laoten halt nicht unterscheiden konnten, ob jetzt ein Franzose oder Australier, Amerikaner oder Deutscher vor ihnen stehen, waren halt alle westlichen weißen Deutsche Phalanx. Irgendwann hat sich unser Wortschatz im Laotischen in der Küche vor allen Dingen auch erweitert, beim Kochen. Und dann wurde uns das Wort für Kartoffel erzählt. Und das war dann Manphalang. Das heißt, also weil die Franzosen wahrscheinlich die ersten waren, die Kartoffel, diese Knolle mit nach Laos mitgebracht haben. Insofern waren wir, die Phalanx, eigentlich immer die Kartoffelköpfe, schon in Laos. Und so insofern habe ich dieses Buch halt dann 2 Kartoffeln in Laos genannt.
Ja, das hast du vor einiger Zeit geschrieben und dann auch die ersten Lesungen gemacht. Das war doch auch bestimmt eine Herausforderung, denke ich. Du bist ja keine geborene Schriftstellerin gewesen.
Nee, das war ein ganz schöner Prozess. Also ich habe auch lange gebraucht, um mich überreden zu lassen, dass ich das Buch schreibe. Es kam daher, da ich immer recht lange E-Mails nach Deutschland geschrieben habe an meine Familie. Und die Rückmeldung war immer sehr positiv. Also sagten, oh, die sind immer so spannend und erzähl doch mal mehr. Und ja, konnten gar nicht genug davon kriegen. Und der Vater von Uli meinte irgendwann, ach, pack doch einfach alle E-Mails zusammen, tacker die zusammen und dann machst du ein Buch daraus.
Ja.
Und das war mir dann ein bisschen zu blöde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich halt ein ganzes Buch. Und kam auch daher, weil halt wir bombardiert worden sind mit Fragen über Fragen von Freunden, von Familie, von Gästen. Auch Radio, Fernsehen und Zeitschriften waren immer wieder interessiert an irgendwelchen Stories. Und dann, ja, dachte ich, dann erzähle ich doch mal in Buchform.
Ja, und du liest mal ein ganz kurzes Stückchen aus deinem Buch.
Eine sehr kleine Geschichte während des Baus. Wir haben gerade unser erstes Personal schon gehabt und waren noch quasi in einer Einarbeitungsphase. Hellgrün. Um den Bau schneller voranzubringen, hatten wir mit Lenk vereinbart, das Streichen der Nasszellen selber zu erledigen. Dann hätten die Bauarbeiter mehr Zeit, um andere Dinge zu erledigen. Die Farbe hatten wir schon mit unserem Spezialumzugsservice liefern lassen. Nun hatten Uli und ich selbst allerdings überhaupt keine freie Minute mehr zum Streichen übrig, dafür aber jede Menge Personal, das beschäftigt werden musste. Mittlerweile hatten auch Guy, Pima Son und Ken, eine weitere Kraft, mit der Arbeit begonnen, wir hatten demnach mehr als genügend menschliche Ressourcen. Mit Farbe, Pinsel, Planen und guten Ratschlägen staffierten wir die Bande aus. Jeweils zu zweit sollten sie die Badezimmerwände der Bungalows nach und nach mit der hellgrünen Farbe tünchen, so der Auftrag. Und passt auf eure Klamotten auf, oder wollt ihr ein altes Shirt von mir haben? Nee, wollten sie nicht, zogen frohgemut los und verschwanden paarweise in 2 Hütten. Nach einer Stunde wollten Uli und ich doch mal nachschauen, wie es so lief. Gutes Gefühl hatten wir aufgrund unserer Erfahrung mit laotischer Arbeitsweise nicht gehabt und so erwarteten wir bestimmt keine Spitzenleistung. Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden dennoch übertroffen. Was wir sahen und hörten war 4 anstatt 2 schnatternde, offensichtlich bestens gelaunte Mädels badeten in hellgrün. Ein wenig Farbe hatte es lückenhaft an die Wand geschafft. Viel Farbe fiel, trotz der Plane, dem Boden zu, aber einen Großteil hatten sich die Meisterinnen des Malens selber zugeteilt. Haare hellgrün, Klamotten hellgrün, Haut hellgrün. Mensch und Raum, Ton in Ton. Begeisterung brach nicht bei uns aus, aber ein Lachen konnten wir uns bei diesem Anblick dennoch nicht verkneifen. Leider dauerte es ungefähr genauso lange, die Farbe wieder vom Boden zu kratzen, wie das Streichen selber. Die meisten Flecken ließen sich gar nicht entfernen und blieben für die Ewigkeit. Im Grunde mussten wir uns aber selber schelten. Wie konnten wir so töricht sein, ihnen die Streicharbeiten zuzuteilen? Unsere Angestellten hatten doch sicherlich noch niemals einen Pinsel in der Hand gehabt in ihrem Leben. Woher sollten sie das können? Aber nun, da sie schon mal etwas Übung bekommen hatten, ließen wir sie einfach mit der Farbe weitertoben, bis alle Bade- und Klozimmer mehr oder weniger fertig waren. Man durfte halt nicht zu genau hingucken.
Das war Tanja Weidner, die aus ihrem Buch gelesen hat, 2 Kartoffeln in Laos. Vielleicht noch ganz kurz in der letzten Minute ein Abschlussresümee von euch beiden. Tanja, vielleicht.
Ich bin unheimlich dankbar, dass wir diese Chance hatten, so tief in ein fremdes Land einzutauchen. Also mit allem drum und dran, dass wir die Kultur erfahren durften, die Menschen kennenlernen durften, die Sprache ein wenig zumindest lernen konnten und so viele Menschen aus aller Welt auch kennenlernen durften, weil wir Gäste von allen Kontinenten begrüßen konnten. Es ist eine Wahnsinnsbereicherung für uns. Wir haben uns selbst neu kennengelernt durch die Katastrophen, durch die man da geht, lernt man sich neu kennen. Man kommt in Situationen, die man sich selber nicht ausgesucht hat und Herausforderungen gestellt, die man sonst nicht normalerweise bekommt. Aber vor allen Dingen sind wir dankbar, dass wir durch diese Fremde auch gelernt haben, wo wir hingehören. Wir haben Deutschland aus der Ferne anders, also wir haben jetzt eine neue Sicht auf Deutschland gewonnen, wissen vieles zu schätzen, was wir ja haben und hatten, haben kennengelernt, dass wir sowas von verwurzelt sind eigentlich mit unserer Sozialisierung hier. So unheimlich verwoben sind mit der Kultur hier. Wir haben uns gesehnt nach dem Essen, nach verständlicher Sprache, nach unseren Gebräuchen, Festen, Gerüchen, Jahreszeiten. Alles Mögliche, was einem gar nicht so bewusst ist, wurde uns klar, dass wir das vermissen. Und sind unheimlich froh, dass wir das wieder jetzt noch mal mehr genießen können, als wir es damals schon taten.
Uli Weidner, noch ganz kurz.
Wir hatten diese wahnsinnige Chance, ein international anerkanntes und eines der Top-Klettergebiete in Asien aufzubauen. Das finde ich persönlich mit einem Riesenpunkt. Die Chance bekommt man sonst nicht. Und alles, was Tanja natürlich gerade erzählt hat, auch, dass man sich selber anders kennenlernt, dass man aus besonderen Situationen besonders wächst, wahrscheinlich auch. Und wir auch sehr zusammengewachsen sind. Also wir wollen das auf keinen Fall missen, was wir gemacht haben, aber wir würden es wahrscheinlich nicht nochmal tun.
Tja, das war ein Schlusswort, was ich so stehen lasse. Ich danke euch für den Besuch hier im Studio Merten. Und das waren Tanja Weidner, die das Buch geschrieben hat, 2 Kartoffeln in Laos, und Uli Weidner, der da auch maßgeblich dran beteiligt war. Und ihr habt ein interessantes, dramatisches Leben, ein ja sehr intensives Leben in Laos erlebt und seid jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich wünsche euch für eure Zukunft alles Gute und dass ihr das auch vielen Menschen näher bringen könnt, vielleicht auch mit dem Buch, was ihr dort erlebt habt. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.